Möchte heute Morgen wieder Matthäus 18 aufschlagen. Matthäus, im 18. Kapitel. Vergebung. Ein Thema, das uns Menschen alle trifft. Vergebung. Wir leben in einer Welt voller Sünder. Wir wissen, wie es ist, dass wir einen anderen nerven. Oder wir von anderen genervt sind. Oder jemand uns was sagt, dass wir als Anstoß nehmen. Aber hier an dieser Stelle ist das Thema Vergebung. Ich denke, die meisten von uns haben schon eine Predigt über den Thema gelesen, über diese Stelle gelesen. Sicherlich auch die Stelle selbst gelesen und was davon gehört oder eine Geschichte vielleicht im Kindergottesdienst, die Geschichte von dem Gleichnis. Aber heute möchte ich, als ich das studiert habe, habe ich mich so versucht, so diese Stelle aus einem Neuen anzuschauen. Und dass der Herr mein Herzen ansprechen würde. Und ich möchte heute Morgen, dass wir wieder diesem ganz neu erfassen, was der Herr Jesus uns sagen möchte. In dieser Geschichte merken wir den Zusammenhang, dass Jesus Christus gerade Anweisungen, Lehre seinen Jüngern gegeben hatte über das Thema Brüder, die gegen dich gesündigt hatten. Wenn ein Bruder gegen dich gesündigt hat, was solltest du machen? Ich habe das nie vorher bemerkt, dass es kurz vor diesem Gleichnis vorkommt, aber so ist es. Und es ist kein Zufall. So hat er gesagt, wenn jemand gegen dich gesündigt hat, vermeide ihn. Nein. Geh zu ihm hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Und das Ziel ist, ihm zu gewinnen. Und so war das Ziel von Jesus immer, das den Bruder zu gewinnen, der gegen dich gesündigt hatte. Aber es gibt ein Problem, meint Petrus, weil er kannte Menschen sicher, der gegen ihn mehrmals gesündigt hatte. Und so, vielleicht hat er jemanden im Kopf, vielleicht deinen Namen, vielleicht einen von seinen Brüdern, einen von den Mitarbeitern vorher auf dem See Genezareth, mit denen er angeln gegangen ist. Wir wissen nicht. Aber der Petrus fragte denn, wie oft sollte ich ihm vergeben? Also sagen wir mal, der Bruder auf mich zukommt oder ich gehe auf ihn zu und er sagt, ja, du hast recht, kannst du mir vergeben. Wie oft sollte ich das tun? Vielleicht macht er das nochmal und dann noch einmal. Immer wieder. Und so hat Petrus dann ganz fromm gesagt, naja, bis zum 7-mal, gell? Das ist ziemlich gut. Ein bisschen höher vielleicht, als Jesus sagen würde, aber ich versuche mal so fromm wie möglich, mir vorzustellen, was richtig ist. Wenn jemand gegen dich 7-mal die gleiche Sünde begeht, solltest du ihm vergeben. Meint Petrus. Aber Jesus' Antwort, dass wir wissen, war, nein, nein, nicht 7-mal, 70 mal 7. Nun, in Griechisch, eigentlich ist das buchstäblich 77, aber was Jesus meinte, ist nicht der 78. Mal oder der, wenn es 70 mal 7, die 491. Mal, dann ist Schluss. Ne? Das meinte Jesus natürlich nicht. Er meinte, einfach immer vergeben. Immer wieder. Nicht aufhören, die Sünde zu vergeben. Nun, das hat sicherlich Petrus Stütze gemacht. So oft muss ich meinen Bruder vergeben. Vielleicht hat er seinen Bruder angeschaut, der unter den Jüngern war. So oft muss ich ihm vergeben. Und wenn wir so in einer Lage sind, dass wir nicht was Geistliches annehmen können, wir können es einfach nicht erfassen, dann vielleicht ist manchmal eine Geschichte am besten, um ihn zu klären, was die Wahrheit ist. Das ist oftmals der Fall, dass bei einer Predigt werdet ihr dann nichts merken, außer die Geschichten, ne? Bin ich auch manchmal so, ne? Ich denke, worum ging der Predigt? Das war eine Geschichte über den und den und den. Aber was der Predigt selbst war, wird es vielleicht verloren gehen. Aber Jesus wusste, dass wir Menschen das brauchen, manchmal Geschichten. Und so hat er diese spannende Geschichte erzählt von diesem König und seinem Knecht. Eigentlich gab es zwei Knechten und der König. Und der eine König oder Knecht war seinem König 10.000 Talente schuldig. Nun, ein Talent ist ungefähr 30 Kilo von einem Edelmetall. Und wenn es nicht gesagt wird, bestimmt wird, was der Metall ist, normalerweise ein Talent würde dann Silber. So, 70 oder 30 Kilo Silber mal 10.000. Das ist schon sein Wert. Also wir sprechen von mindestens ein paar Millionen, vielleicht bis Milliarden Euro wert heutzutage. Der Punkt ist, ich glaube, klar, seine Schulden, die Höhe seiner Schulden war unkalkulierbar. Es war nicht zu rechnen. Wir können nicht in solchen Höhen von Geld denken, okay? Der Präsident in den Vereinigten Staaten, er kann so denken, okay? Aber wir nicht. So viel Geld, keine Ahnung, okay? Und das ist der Punkt. Es war unkalkulierbar hoch. So groß war deine Schulden, dass der König sagte, er müsse seine Familie, Angehörigen, als Sklaven verkaufen, um es bezahlen zu können. So extrem waren die Maßnahmen. Das heißt, es war überhaupt nicht möglich zu bezahlen. Und der einzige Ausweg für den Knecht war, um zu flehen. Er hat keinen Ausweg. Er musste wirklich bitten, hab Erbarmen an mich. Und so sehen wir den Herz der König, als er sagte, in Vers 27, der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los, und er ließ ihm das Darlehen. Der König hatte Erbarmen an seine Knecht. Er war innerlich bewegt. Und aus Barmherzigkeit vergibt ihm den Schulden. Nun, wir wissen, wie die Geschichte weiterläuft. Weil der Knecht dann gleich weitergeht mit Freude, dass er vergeben wurde, und was tut er, als er seinen Knecht begegnen musste? Sein Knecht war ihm 100 Denare schuldig. Und ein Denare war, oder 100 Denare wäre so 3 bis 4 Monate Monatsgehalt ungefähr. Und der Mann sagt die gleiche Formel, er sagte, hey, bitte, lass mich Zeit, ich werde das bezahlen. Und der Knecht, statt innerlich bewegt zu sein, statt zu merken, was er gerade erlebt hatte in Vergebung, sagte, nein, du musst alles bezahlen, und hat ihn ergriffen und gewürgt. Er wollte ihn töten, fast bis er das von ihm rausquetschen könnte, das Geld. Nun, es gab jemand, der das gesehen hatte. Jetzt zu König gegangen. Und der König und seine Antwort, es bringt uns wirklich zu dem Punkt, okay, in einem Gleichnis muss man merken, was möchte Jesus hier sagen? Das möchten wir auch dann merken, betonen. Und wir kommen zu dem Punkt, was wirklich es zusammenfasst, was der Punkt des Gleichnisses ist. Und zwar in Vers 32. Rief sein Herr, der König, herbei und spricht zu dem ersten Knecht, böse Knecht! Jene ganze Schuld habe ich dich erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechts erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe. Und als Konsequenz überliefer ihm, in Elberfelder wird so übersetzt, überliefert ihn den Folterknechten. Das ist das Wort. Gefoltert zu werden. Weil, bis er alles bezahlen könnte. Nun, das ist die Geschichte. Aber was meinte Jesus wirklich bei dieser Geschichte? Vielleicht lesen wir schnell rüber den letzten Vers. Der letzte Vers gibt uns die Anwendung. Und dann werden wir Beobachtung machen, Anwendungen von der Geschichte und werden wir fertig. Okay? So, wir haben die Geschichte kurz zusammengefasst, aber lasst uns dann kurz diese Anwendung am Ende, eingegebene Anwendung anschauen und dann schauen wir, was hier zu merken ist. Früher Vers 35 anschauen, möchte ich was merken im Vers 23. Weil der Anfang am Ende oftmals, es ist genial, wie es oftmals in der Schrift so ist, sieht man Hinweise, was der Hauptpunkt ist. Vers 23 spricht er, deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König. Dieses Gleichnis geht um das Reich des Himmels. Gottes Reich, wo Jesus herrscht. Eines Tages herrscht er auf die Erde, aber bis dahin ist der König schon über denen, die ihm angenommen haben. Das heißt, diesem Gleichnis zeigt uns, wie der König denkt, wie der König herrscht. Und das wissen wir, der Fall ist, weil in Vers 35 sagte er nach dieser Aussage, so wird auch mein himmlischer Vater, beziehungsweise der König, euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Der Punkt dieses Gleichnis ist einerseits natürlich zu beantworten und zu begründen, was er gesagt hatte, dass wir 70 mal 7 oder 77 mal jemand vergeben sollen, seinen Schulden. Aber hier merken wir, wie der König das sieht. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn er nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Was ist der Punkt hier? Der Punkt ist hier, dass der König, wenn du Jesus angenommen hast, erwartet, dass du anderen ihren oder seinen Schulden vergibst, weil er dir eine unkalkulierbaren Schulden vergeben hat. Der König verlangt, dass seinen Knechten, wir sind sein Diener, anderen vergeben, ihren Schulden vergeben, weil wir ein Schulden von so einer Höhe, Schulden, so eine große Schulden vergeben wurden. In dieser Geschichte spricht er von unkalkulierbaren Höhen von Geld. Aber die Anwendung liegt in der Hand. Weil jeden Knecht von Jesus hat unkalkulierbare Schulden vor Gott. Wir sind alle Sünder. Die Bibel sagt, wir alle in ewigen Schuld zu bezahlen haben. Aber wir haben einen König, einen Herr, der uns so, uns Menschen innerlich bewegt ist, dass er bereit ist, den Schulden zu vergeben. Jesus Christus, sagt er in 1. Petrus, hat nicht mit Silber und Gold uns erlöst, sondern mit seinem kostbaren Blut. Du und ich sind die begnadeten Knechten. Der Erste. Und weil wir so eine hohe Schulden vergeben wurden, weil wir befreit wurden, sind wir verpflichtet, anderen zu vergeben. Diesem Knecht, in dem Moment, als die Vergebung weitergereicht wurde, war verpflichtet von seinem König, seinen Mitknecht, eine viel kleinere Schuld zu vergeben. Ich hoffe, dass du, wie ich, dich in diesem ersten Knecht siehst. Aber was ist die Lösung? Was ist die Lösung, wenn wir das nicht tun können? Ich möchte erst, bevor wir das anschauen, vom 1. Korinther 13 kurz lesen. Wenn du merkst, was ist Vergebung? Habe ich wirklich anderen Menschen vergeben? Haben wir hier einen Test? Ich möchte euch sagen, ich habe nie, glaube ich, denke ich kann ehrlich sagen, nie diesen Text wirklich gelesen, ohne zu merken, dass ich fehle, Gott zu lieben, wie er hier sagt. 1. Korinther 13, wir kennen diese Stelle über Liebe, aber sprich, was die Liebe ist, die Agape, selbstlose Liebe ist, sagt die Liebe, ist Vers 4, ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Wenn ich das lese, weiß ich wieder, dass ich nicht diese Liebe habe. Von mir selbst. Wie oft machen wir uns vor anderen groß so gern? Benehmen wir uns unanständig, damit anderen uns anschauen, Aufmerksamkeit zu kriegen? Tun Dinge, damit anderen über uns, auf uns neidisch sind oder uns erbittern lassen, weil jemand gegen uns was angetan hatte, tief in unserem Herzen kocht es. Tief. Wir selber merken es fast nicht, aber es kocht. So ist die Liebe nicht. Sie rechnet Böses nicht zu. Jedes Mal, wenn ich den Satz lese, denke ich an eine Liste, so ein schwarzes Buch. Okay. Viele Menschen haben das. Sichtbar oder unsichtbar. Okay. Sie haben eine Liste. Und wenn du den Namen sagst von einem Mensch, oh ja, kommt, ruft dann er die Liste hoch. Okay. Er hat das mich angesagt, das mir angetan, er hat das von mir genommen und so geht die Liste. Die Liebe rechnet Böses nicht zu. Bist du wie ich? Wir haben das gelesen. Merkst du, dass du diese Liebe nicht hast? Dann ist die Frage, was ist die Lösung? Was ist die Lösung? Die Lösung finden wir nur in der Person, die dir deinen unkalkulierbaren Schulden vergeben hat. Die Geschichte geht wirklich um den König. Und wir Menschen müssen verstehen erst, dass wir so eine hohe Schulden vor Gott haben. Milliarden von Euro. Du kriegst den Brief, im Mahnungsbrief, in den Briefkasten. 10 Milliarden Euro. Du kannst es nicht bezahlen. Du hast gegen einen ewigen Gott gesündigt. Und es ist sein Recht, dich und mich in der Hölle zu schicken, weil wir gegen ihn gesündigt haben, weil er heilig ist. Wir wollen eigentlich keinen anderen Gott als so einen Gott. Wir wollen keinen Gott, der einfach Böses einfach lässt. Das wollen wir eigentlich nicht. Zum Glück haben wir einen Gott, der aber innerlich bewegt ist. Du musst deine unkalkulierbare Schuld wahrnehmen. 1. Johannes 1,8. Wir sprechen nicht nur ungläubige Menschen. Vielleicht kennst du den Herrn nicht. Aber für gläubige Menschen auch. Wir müssen wieder merken und zurückschauen, wie groß unser Schulden vor Gott war. 1. Johannes 1, Vers 8 sagt Johannes, 1. Brief Johannes 1, Vers 8, sagt Johannes zu den Gläubigen, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. In Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir Gott zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Deswegen brauchen wir unsere Sünde bekennen. Das Wort bekennen bedeutet, die gleiche sagen. Buchstäblich, okay? Die gleiche sagen, schon bildlich, wie das Wort vorkommt. Die gleiche sagen, wie Gott schon gesagt hat. Er sagt, dass es Sünde ist. Du musst die gleiche ihm sagen und zugeben, dass du doch großen Schuldner bist. Du musst dann die Vergebung dieser Schulden wahrnehmen. Epheser 2, wir betrachten das im Mittwochs in der Bibelstunde. Epheser 2 sagte er, dass wir tot in unserem Sünde sind, waren. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seine vielen lieben Willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Du musst verstehen, dass er die Vergebung deiner Schulden anbietet. Und zwar kostenlos. Du kannst es nicht bezahlen. Jesus hat es bezahlt. Jesus hat die ganzen Schulden auf sich genommen. Was für eine Liebe. Römer 5, wir kennen diese Stelle, sagt, denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Würdest du für einen gerechten Mensch sterben? So, er läuft auf die Straße, ein LKW kommt und statt ihm schiebst du ihn aus dem Weg, triffst dir. Würdest du für einen guten Mensch das tun? Kaum, aber vielleicht. Okay? Wir müssen schon abwägen. Kaum wird jemand das machen. Denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, Rebellen waren, schmutzige Wesen waren, für uns gestorben ist. Jesus hat die Vergebung unserer Schulden uns angeboten. Drittens, wie kann ich Vergebung mit Menschen erfahren? Du sagst, Mensch, ich habe Bitterkeit in meinem Herzen. Ich merke, ich habe nicht die Liebe für Menschen, wie ich haben soll. Es gibt zwischenmenschliche Probleme, Spannungen und es ist nicht abgeklärt. Du musst drittens verstehen, zugeben, dass deine unversöhnliche Haltung Sünde ist. Das selbst ist Sünde. Was Jesus sagt, oder was der König hier sagt, du böser Knecht. Geschwister, es ist Sünde. Eine unversöhnte Haltung mit Menschen zu haben. ich sehe, wenn ich diesen Knecht betrachte. Ich sehe meinen Namen auf ihm. Wie oft halte ich Dinge? Habe ich gegen anderen Menschen was gehalten? Lange Zeit, jahrelang, denk an die Brüder von Josef, die 20 Jahre später immer noch in ihrem Herzen diese Sünde gehalten haben. Die Josef aber nicht. Menschen 40, 50 Jahre nachdem etwas geschehen ist, sind immer noch bitter. Das ist Sünde. Wir müssen zugeben, dass es böse ist. Dass wir eine Pflicht haben. Vers 33 sagt dir, solltest nicht auch du dich deinen Mächtigen erbarmt haben. Das ist eine Pflicht, Geschwister. Du sagst aber, die Sünde ist tief in meinem Herzen. Die Bitterkeit steckt drin. Es kommt nicht raus. Es ist einfach so, wie etwas so reingewickelt ist. Es kam nicht raus. Es ist drin. Es reicht nicht, Geschwister, es zu verbergen. Du kannst es nicht tiefer in deinem Herzen so mit mehr Erde drauf, mehr Erde, andere Dinge in deinem Leben. Das ist einfach, nein, es ist drin. Es muss aufgeräumt werden. Gestern war ich eine von denen, die allein mit Kindern zu Hause war. Das war schon spannend. Aber wir haben wirklich keine Krise gehabt. Es war wirklich schön. Bis zum letzten Stunde. Okay? Als wir kurz beim Aufräumen, wir haben so Brettspiele gespielt und so, es war eine schöne Zeit. Dann wollte ich dann aufräumen, dass wir dann für Pizza vorbereiten können. Haben eine Pizza fast fertig gehabt, in den Ofen reingeschmissen. Und dann habe ich so ein Stimme gehört, etwas war los. Ich dachte, ach na, es kann so nicht so schlimm sein. Papa, komm! Ach komm, komm, es wird schon. Aber es war doch schlimm, als ich die Tür aufgemacht habe. Drei von den vier Kindern waren im Wohnzimmer. Die Tür aufgemacht. Der Boden war voll. Mit ganz kleinen, schauten wie Edelsteine. Über die ganze Fläche. Auf ein Glas untergefallen. Und zwar einen ganz dicken, einen großen. Und der ganze Boden war voll Glasscherben. Och Mann. Keine kleine rumkrabbeln und so. Und so sind alle still geblieben. Nichts gemacht, es war alles gut. Entschuldigung. Das war nicht mein Magen. Das war etwas anders. Aber als wir aufgeräumt haben, letztendlich alles aufgeräumt hatten, blieb noch ein ganz kleines Scherben in dem Socken von der Lucy. Und sie hat dann erst bemerkt, es hat wehgetan, es war in ihrem Fuß und ich konnte es sehen. Und konnte ich dann das rausnehmen, entfernen und war alles gut. Aber stellt euch vor, es war ganz klein, Glasscherben, wirklich drin geblieben wäre. Hätten wir das ignorieren können? Hätten wir das lassen können? Passt schon, ist tief drin, es wird schon. Es ist sehr klein, also durchsichtig fast, ne? Es musste entfernt werden. So ist deine Sünde, deine Bitterkeit, dein Hass. Geschwister, ich weiß, in einer sündhaften Welt, ich weiß nicht, was in deinem Leben abgelaufen ist, aber sicher gibt es wirklich böse Sachen, die dir angetan sind, gewesen sind. Missbrauch, Lügen, Lästern, lieblose, scharfe, spitze Worte. Wirklich wehtun. bleiben die Scherben in deinem Herzen. Was machen wir mit diesem Scherben? Du kannst die nicht verstecken. Du kannst die nicht weiter verbergen. Geschwister, es geht nicht. Es gibt zwei Sachen zu tun. Erstens, du musst diese Bitterkeit, diese Sünde, die gegen dich gemacht wurden, du musst es alles zum Jesus bringen, zum Kreuz. Die einzige Lösung ist in demjenigen, der dir Gnade gezeigt hat. Du musst alle diese Scherben zum Kreuz bringen. Jesus Christus, obwohl er alle geliebt hatte, sogar den Leitern in Israel, über den er geweint hatte, weil ihm abgelehnt hatte. Jesus selbst hat Liebe weiter gezeigt. Selbst am Kreuz, als er für deine Bitterkeit in Sünde und meine Bitterkeit und Hass und alle meine Sünden und Schulden in meinem Herzen gekreuzigt wurde, hat er selbst an dem Kreuz, als sie ungerecht, gesetzwidrig auf dem Kreuz genagelt hatte, hat er nicht einmal, sondern in Griechisch so, wiederholend, hat er gesagt, Vater, vergib ihm. Vater, vergib ihm. Vater, vergib ihm. Sie wissen nicht, was sie tun. Du musst diese Bosheit in deinem Herzen Jesus übergeben. Der muss aufgeräumt werden. Es muss entfernt werden. Es kann nur Jesus. Deswegen kann Epheser 4 sagen, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Wo denn? Unter dem Kreuz. Weggetan unter dem Kreuz. Nun, wenn du das getan hast und du wirklich glaubst, okay, du musst dann verstehen, dass es unter dem Kreuz ist. Wenn er sagt, wenn du deine Sünde bekennst, ist er treu und gerecht, dir die Sünde zu vergeben. Dass du das wirklich glaubst, dass es unter dem Blut gekommen ist und dass es wirklich gereinigt ist in deinem Herzen. Gibt es immer noch eine Möglichkeit, weil vielleicht hat ein Bruder gegen dich gesündigt. Oder hast du gegen jemanden gesündigt und du weißt es. Jetzt kommt vielleicht ein schwerer Schritt. Für manche. Für mich manchmal ist es so gewesen. Das ist, was wir eigentlich in Matthäus 18 früher gelesen hatte. Wenn jemand gegen dich gesündigt hat, geh zu ihm allein. Was für Weisheit. Bring nicht alle mit zusammen. Sprich nicht rum mit allen darüber. Geh zu ihm allein. Damit du ihm gewinnst. Damit er verstehen kann, dass er gegen dich gesündigt hatte. Oder vielleicht gab es Missverständnis, dass du es abklären kannst. Galater 6 ist ein ganz, gibt es viel Weisheit hier. Paulus sagte, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, du merkst, oh, er hat gesündigt. Er hat gegen dich gesündigt. Die Geistlichen, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Manchmal muss man auf anderen zugehen und das abklären. Du hast gesündigt. aber im Geist der Sanftmut. In dem Moment, dass du geärgert bist, weil jemand gegen dich gesündigt hat. Ich weiß nicht, wie du bist, aber ich habe wenig Sanftmut in dem Moment. Man muss das erst stehen lassen. Manchmal ist es so, ich bin ganz geärgert gewesen, spreche nicht von euch, okay? Wirklich nicht, okay? Ich nehme das nicht persönlich, ich sage einfach ganz offen, okay? Geärgert über etwas, boah, Mensch, ich würde gerne mit ihm darüber reden, aber ich merke, mein Herzen ist unruhig. Bring es zum Kreuz unter dem Blut Jesu. Und dann warte mal ab. Und manchmal ist es so, ein, zwei Tage später, weißt du, ich denke nicht, dass ich mit ihm abklären sollte. Es ist schon geklärt. Also unter dem Kreuz. Und wenn ja, bin ich sowieso in einer besseren Einstellung, besser drauf, mit ihm zu reden. Aber Vergebung ist von Jesus, dein König, erwartet. Ich möchte dich fragen, was hast du in deinem Herzen? Was hast du erlebt, lieber Bruder, liebe Schwester? Bist du bereit, das unter dem Blut Jesu zu bringen? Er hat am Kreuz wirklich gelitten. Er hat wirklich Hass erlebt, aber hat seinen Mund nicht aufgemacht. Wie ein Lamm zum Schlacht ist er gegangen. Nicht geärgert, nicht frustriert. Warum machen sie das mir? Mit dem Sohn Gottes, wenn sie mich annehmen würde. Als Schlacht. Als Lamm zum Schlacht. Und hat Erbarmen an denen gehabt. Letzten Mittwoch war das auch das Thema in Epheserbrief. Einheit. Und einer hat gesagt, das ist ganz Gutes. Wirklich praktisch. Und zwar, wenn jemand uns was angetan, vielleicht ist das Beste erst zu denken, das Beste von den anderen zu denken. Vielleicht meinten sie es nicht so. Vielleicht sind sie so geärgert, immer noch, wenn es Sünde ist, dass sie das machen. Vielleicht meinten sie das nicht, mir weh zu tun. Habe Erbarmen an denen. Und dann, schau, was für große Schulden von Jesus dir vergeben wurde. Und wie kannst du 100 Euro von einem anderen verlangen? Jetzt, gleich, zahl es zurück. Gnadenlos. Wenn du dir Barmen Jesus im Augen hast, kannst du das nicht. Die Kraft ist in dem Kreuz Jesus. Ich möchte dir sagen, manche von euch sind, sage ich so, höher betagt als ich. Vielleicht hast du viele Jahre hinter dich mit Bitterkeit. Das wirst du nicht auf einmal vielleicht das aufräumen können. Vielleicht brauchst du Hilfe. Ich bitte dich, suche Hilfe. Komme auf mich zu. Komme auf anderen geistlichen Geschwister zu, damit du wirklich frei sein kannst. Und es wirklich unter dem Kreuz Jesu bringen kannst. Wir wollen beten. Herr Jesus, wie groß ist meine Schuld gewesen? Aber umso größer ist deine Gnade gewesen, dass du dich auf mich erbarmt hast und mich freigesprochen hast. Herr, hab Dank, dass wir hier uns versammeln am Sonntagvormittag, weil wir begnadigte Sünder sind. Und Herr Jesus, Du weißt mit jedem hier, der wirklich leidet unter Sünde von anderen. Böse Sachen, Ungerechtigkeiten. Und Herr, ich bete, dass heute ein Wendepunkt sein kann. Dass sie wirklich diesem Glasscherben, die tief in ihrem Herzen stecken und weiter wehtun und geistliches Wachstum blockieren, dass sie heute befreit werden. Herr, bewahr du uns von der Einstellung, dass wir heute an andere denken. Hilf jede an sich zu denken, dass wir eine Gemeinde volle Freiheit und Liebe in Jesus sein werden. Und dass wir wirklich all unsere Bitterkeit und Sünde und Ungerechtigkeit, die gegen uns gemacht wurde, unter deinem Blut, Herr Jesu, bringen. Amen. Wir möchten zum Schluss zusammen ein Lied über dem Kreuz Jesus singen.